Guten Morgen, liebe Gemeinde. Liebe Gemeinde, ich schäme mich heute ein wenig. Heute ist Muttertag und ich habe keine Muttertagspredigt mitgebracht. Aber das Gute ist, ich habe heute einen Co-Prediger mitgebracht. Da wird was heute zum Muttertag sagen. Er hat was Schönes aufgeschrieben. Es geht an seine Mutter, aber ich denke, diese Worte richten sich an alle Mütter.
Hallo, ich wünsche euch allen Müttern einen schönen Muttertag. Ich möchte einen Einblick über meine Mutter erzählen. Sie ist die Liebe, sie ist Schutz, sie ist geduldig und aufmerksam, zuverlässig und die wichtigste Person in unser Leben. Sie ist die beste Mutter der Welt. Sie musste für uns leiden, 10 Monate lang, 3-mal. Sie sorgte für uns. Wir danken sie für alles, was sie uns getan hat. Gott möge sie segnen in ihren Wegen und Wünschen. Wir danken sie auch, dass sie für uns immer da ist. Sie liebt uns über alles, für immer und ewig. Du bist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Sprüche 31,10.
Vielen Dank an meinen Co-Prediger Joshua. Sorry. Okay. Liebe Gemeinde, es ist nicht leicht, ein Christ zu sein. Vielleicht denkst du dir jetzt, das ist aber kein guter Satz, um meine Predigt zu beginnen. Ja, dieser Satz beinhaltet keine schöne Botschaft. Aber es ist trotzdem eine Tatsache. Sogar die Bibel sagt uns das. Aber die Bibel sagt uns nicht nur das, sondern noch viel mehr. Es gibt eine Stelle, in der Jesus genau das, nicht in den Worten, die ich genutzt habe, aber anders zu seinen Jüngern sagt. In Johannes 16, Vers 33. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Jesus sagt das zu seinen Jüngern, um sie auf das vorzubereiten, was noch kommt. Er bereitet sie auf die Geschehnisse um seine Kreuzigung herum vor. Er bereitet sie auch auf die Zeit vor, wenn er nicht mehr als Mensch auf dieser Erde ist. Jesus bereitet uns auf die Zeit bis zu seiner Wiederkehr vor. Jesus lässt die, die ihm nachfolgen, nicht im Dunkeln. Jesus lässt seine Kinder nicht unwissend zurück. Jesus beteiligt uns bei seinen Plänen. Er arbeitet mit uns. Und das, was Jesus damals gesagt hat, war nicht nur an seine damaligen Jünger gerichtet. Sie ist auch an uns, an die heutige Zeit gerichtet. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Der aktuelle Weltverfolgungsindex von Open Doors zeigt uns die traurige Realität. Wir haben insgesamt 195 Staaten auf dieser Erde. Und der Weltverfolgungsindex sagt aus, dass in 76 Staaten Menschen, die dem christlichen Glauben angehören, verfolgt werden. Und die Bandbreite reicht von Diskriminierung im Alltag bis hin zur Ermordung. Einfach nur, weil man Christ ist. 76 Länder von 195 insgesamt. Das sind etwa 40% dieser Erde, in denen ich als Christ Nachteile erleide. Und die Situation wird nicht besser. Es ist allein Gottes Gnade, dass wir heute hier sitzen dürfen und ein Gottesdienst. Gottes Gnade, dass wir heute nicht in einem dieser Länder sind, die zu den 40% gehören. Der Satz, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, bezieht sich aber nicht nur auf die Verfolgung, die wir in bestimmten Ländern erleben. Wir erleben hier keine Verfolgung, aber trotzdem haben wir es nicht leicht. Wir haben andere Herausforderungen, auch genannt unsere Alltagssorgen. Die kleinen Dinge, die uns immer wieder herausfordern. Die kleinen Dinge, die in einer Summe zu großen Schwierigkeiten führen. Die kleinen Dinge, die uns lähmen, das zu tun, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Wenn du über eine längere Zeit Probleme in deiner Familie hast, was macht das dann mit dir? Wenn du über eine längere Zeit Probleme auf deiner Arbeit hast, was macht das dann mit dir? Wenn du über eine längere Zeit Streit mit einer Person hast, die du eigentlich liebst, was macht das dann mit dir? Manchmal verursachen diese Dinge in unserem Leben ein so starkes Ungleichgewicht, dass wir verzweifeln und uns fragen, ob Gott einen überhaupt sieht und oft sogar zu der Frage, ob es diesen Gott überhaupt gibt. Das ist der Punkt, an dem uns der Feind bringen möchte. Zweifel, Ausweglosigkeit, Unzufriedenheit, Hoffnungslosigkeit. All die Dinge, die zu einer tiefen Depression führen können. Und wir wissen, wie so etwas im schlimmsten Fall auch enden kann. Und wenn du heute hier bist und dich in diesem Zustand befindest, dann soll dir diese Predigt Werkzeuge mitgeben, wie du dein Problem lösen kannst. Heute wollen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Werkzeug anschauen. Eine Axt. Aber ich möchte nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst. Das gehört hier nicht zum Standard-Predigerausstattung. Das ist auch nicht für die, die nicht zuhören möchten. Das ist einfach nur für die heutige Predigt. Nicht, dass du jetzt losgehst und versuchst, deine Probleme mit dieser Axt zu lösen. Nein. Ich habe mir diese Axt geliehen, damit ich diese Predigt etwas anschaulicher gestalten kann. Wenn ich mit der Predigt fertig bin, muss ich diese Axt an den Besitzer zurückgeben. Und der Besitzer ist diese Gemeinde hier. Ich habe dir diese Axt heute aus dem Keller rausgeholt. Und ich muss diese Axt möglichst unbeschädigt zurückgeben. Wenn diese Axt beschädigt wird, muss ich die Sache ersetzen. So steht das im BGB. Ich gehe also dann zum Baumarkt und hole eine neue Axt. Ich habe mir vorsichtshalber angeschaut, wie viel so eine Axt kostet. Die Preise fangen bei 19,95 an. Und damit wäre die Sache dann geklärt. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, ich möchte euch nicht einschüchtern. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, in der genau dieser Sachverhalt eine tiefe Krise im Leben eines Studenten auslöst. Und an dieser Geschichte können wir uns einige Lehren ziehen, die für uns in der heutigen Zeit behilflich sein werden. Lass uns erstmal lesen, was passiert ist. 2. Könige 6, Verse 1 bis 7. Ich werde euch die Stelle vorlesen. Einige Prophetenjünger kamen zu Elisa und klagten: Der Versammlungsraum, in dem wir dir zuhören, ist zu eng geworden. Könnten wir nicht alle zum Jordan gehen und Holz schlagen? Wenn jeder von uns einen Balken mitnimmt, können wir unsere Räume so vergrößern, dass wir alle genügend Platz haben. Geht nur, antwortete Elisa. Da bat einer von ihnen: Bitte, Herr, tu uns doch den Gefallen und begleite uns. Der Prophet willigte ein und ging mit ihnen. Am Jordan fingen sie sogleich an, Bäume zu fällen. Dabei rutschte einem von ihnen das Eisen seiner Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Oh nein, schrie er entsetzt und wandte sich an Elisa. Herr, was soll ich machen? Diese Axt war geliehen. Elisa fragte: Wohin genau ist das Eisen gefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der Oberfläche. Willst du es nicht herausfischen? Forderte Elisa ihn auf. Da bückte der Mann sich und holte das Eisen heraus. Ich habe euch erklärt, was ich tun würde, wenn die Axt, die ich mir geliehen habe, kaputt geht oder verloren geht. Ich gehe zum nächsten Baumarkt und kaufe ein neues. Was heute kein großes Problem mehr ist, hat damals eine große Lebenskrise ausgelöst. Diese Studenten hatten während ihres Studiums keine Einnahmequelle, wie es heute bekannt ist. Keine Werkstudentenjobs, keine Minijobtätigkeit an der Kasse, kein Job als Lagerhelfer, keine Möglichkeit, sich nachts als Uber-Fahrer etwas dazu zu verdienen, keine Möglichkeit, Zeitung zu verteilen. Sie waren auf sich allein gestellt. Und wir sehen hier sogar, dass sie selbst für den Raum, in dem sie lernen, zuständig waren. Als der zu klein wird, beschließen sie, den Raum zu vergrößern. Aber es liegt an ihnen, den Raum zu vergrößern. Also haben sie die Idee, am Jordan Holzbalken zu holen, um das Bauvorhaben umzusetzen. Und was dort passiert, haben wir gerade gelesen. Ich sehe in dem, was wir da gelesen haben, drei Prinzipien, die wir uns aneignen sollten. Drei Prinzipien, die uns behilflich sein sollen in unserem Leben, in dem wir so oft Bedrängnis erleben. Erstens, nimm Gott mit. Nimm Gott mit. Als sie losgehen wollen zum Jordan, sehen wir, wie ein Student Elisa fragt, ob er denn nicht mitkommen möchte. Wenn man das so liest, hört sich das alles so ungeplant an. Die Bibel bietet auch keine weiteren Anhaltspunkte, ob das von vornherein geplant war, Elisa zu fragen, oder ob das aus Höflichkeit spontan geschehen ist, weil Elisa da so alleine stand, als sie alle losgehen wollten. Was aber kein Zufall ist, ist, dass diese Sache in der Bibel erfasst wurde. Kleinigkeiten, die in der Bibel stehen, machen in unserem Leben den großen Unterschied aus. Elisa war ein Mann Gottes. Gott hat durch ihn so viele Wunder geschehen lassen, so viele Wahrheiten sprechen lassen. Das kannst du alles nachlesen. Gott hat damals immer wieder bestimmte Personen auserwählt, um durch sie zu sprechen. Sie waren die Vertreter Gottes hier auf der Erde. Durch den Sündenfall konnte nicht jeder diesen Zugang zu Gott haben, wie wir es heute kennen. Heute hat jeder Zugang. Heute spricht Gott zu jedem Einzelnen von uns, durch sein Wort, durch Träume, in stillen Gebetszeiten. Damals war das nicht so, oder besser gesagt, es war die Ausnahme. Und als die Studenten mit der Arbeit beginnen, löst sich der Kopf der Axt und fällt in den Jordan. Und diese Situation löst eine tiefe Krise aus. Denn diese Axt war geliehen. Er hat keine Möglichkeit, ein neues zu beschaffen. Sein Studium steht auf dem Spiel. Seine Zukunft steht auf dem Spiel. In der Bibel steht, er schrie auf. Das hebräische Wort sagt, dass hier verwendet Trauer, Enttäuschung und Angst, auch mit Bitte um Abhilfe. Der Student hat Angst. Er ist in einer Notlage. Seine Zukunft steht auf dem Spiel. Er schreit auf und erwartet Hilfe. Und da Elisa, der Mann Gottes, vor Ort war, ging dieser Student in seine Situation zu Elisa und schildert ihm, was passiert ist. Und wir sehen, Elisa kann ihm helfen. Gott tut ein Wunder durch Elisa. Unabhängig von den Motiven, die dieser eine Student hatte, als er Elisa fragte, ob er mitkommen soll, sollte ihr dieses Prinzip mitnehmen. Bitte Gott immer bewusst an deiner Seite zu sein, ob in guten Zeiten oder in schlechten Zeiten. Und was bedeutet es heute, Gott mitzunehmen? Beten. Nicht nur dann, wenn du etwas brauchst, sondern auch in guten Zeiten. Lass Jesus an deinem Leben teilhaben, auch in guten Zeiten. Er ist ein Gott, der mit uns weint, aber auch einer, der mit uns lacht. Er ist ein Gott, der uns tröstet, wenn wir traurig sind, aber auch einer, der mit uns feiert, wenn wir glücklich sind. Nimm Gott mit, indem du ihm deine Vorhaben mitteilst und ihn in dein Leben einlädst. In deiner Gebetszeit geh in die Stille und höre auf die Stimme des Heiligen Geistes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Bitte Gott, in jeder Sache bei dir zu sein. Nimm Gott mit. Zweitens, kehre um. Kehre um. Als Elisa erfährt, in welcher Lage sein Student sich befindet, fragt er ihn, wohin genau ist das Eisen gefallen? Das ist eine interessante und sehr wichtige Frage. Diese Frage, an welchem Punkt ist dein Leben aus den Fugen geraten? An welchem Punkt in deinem Leben hat sich alles in die negative Richtung entwickelt. Das findest du heraus, indem du an den Punkt zurückkehrst, an dem es passiert ist. Es muss kein geografischer Ort sein. Oft ist es ein Gedankenweg, den wir gegangen sind, an dem wir an einem Punkt vor einer Abzweigung standen und falsch abgebogen sind. Das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht sind wir diesen Gedankengang von vornherein ohne Gott gegangen. Vielleicht sind wir aber mit Gott gegangen, aber haben uns für den kurzen, angenehmeren Weg entschieden. Statt den Weg, den Gott gehen wollte, der vielleicht etwas komplizierter und länger gewesen wäre. Wir verstehen manchmal nicht, dass Gott uns den längeren Weg zeigt, obwohl es auch den kürzeren Weg gibt, weil er uns auf dem längeren Weg besser auf das vorbereiten möchte, was uns am Ziel erwartet. Oft gehen wir den kürzeren Weg und sind dann von dem, was wir am Ziel erleben, nicht auf das, was wir am Ziel erleben, nicht vorbereitet. Segen ist gut, aber der Segen kann auch zu einer Last werden, wenn wir uns nicht durch Gott auf den Segen vorbereiten lassen. Lass dich hier auch vom Heiligen Geist beraten, falls du in solch einer Situation bist. Ist es schmerzhaft, an den Punkt zurückzukehren, an dem alles Negative seinen Weg genommen hat? Ja, aber vergiss nie, dass immer dann, wenn du umkehrst und Buße tust, dass genau in solchen Momenten dir dein Gott am nächsten ist. Wenn Gott sagt, kehre um, dann freu dich. Es ist kein Rückschritt. Es ist nur Platz für Anlauf, um in das Glück zu rennen, was Gott für dich vorbereitet hat. Amen. Kehre um. Drittens, mach deine Arbeit. Elisa wirft den Zweig auf die Stelle, an der das Eisen gesunken ist, und wir sehen, dass das gesunkene Eisen plötzlich auf der Oberfläche schwimmt. Denkst du nicht, dass der Gott, der ein Eisen schwimmen lässt, dieses Stück Eisen nicht auch in die Hand des Studenten hätte schweben lassen können? Das ist jetzt eine Luxusfrage. So sind wir Menschen. Gott tut schon so etwas Krasses und dann kommen wir noch mit unseren Extrawünschen. Klar hätte Gott das tun können. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Gott arbeitet. Und wenn Gott das getan hätte, hätte ich heute ein Problem. Ich hätte nämlich heute keinen dritten Punkt für meine 3-Punkte-Predigt. Es ist gut zu wissen, wie unser Gott arbeitet, damit wir unsere Chancen nicht verpassen. Unser Gott ist ein Gott, der nicht nur an uns arbeitet, sondern auch mit uns. Das können wir an so vielen Stellen in der Bibel sehen. Jesus konnte dafür sorgen, dass die Netze der Fischer voll wurden, aber das Netz mussten sie selber auswerfen. Jesus konnte Lazarus von den Toten auferwecken, aber den Grabstein sollten die umstehenden Menschen dort wegschieben, damit Lazarus raus konnte. Und im Alten Testament sehen wir, Gott konnte das Meer teilen, aber die Israeliten mussten durchlaufen, um auf die andere Seite zu gelangen. Und dieser Gott tut auch heute noch seinen Teil. Die Frage ist, was machst du? Gott tut das, was er tun kann, aber machst du deine Arbeit? Lass dich auch hier vom Heiligen Geist beraten. Nur er kann dir zeigen, was in deinem Leben los ist. Dein Gott ist ein Gott, der dich durch und durch kennt. Mach deine Arbeit. Liebe Gemeinde, das sind die 3 Prinzipien, die ihr heute mitnehmen sollt. Nimm Gott mit, nicht nur in schlechten Zeiten, sondern auch in guten Zeiten. Zweitens, kehre um. Setz dich mit deinen Fehlern auseinander. Tu Buße. Drittens, mach deine Arbeit. Gott tut seinen Teil, aber er erwartet von uns, dass wir unsere Arbeit machen. Ungefähr 850 Jahre nach diesen Geschehnissen am Jordan mit Elisa und seinen Studenten gab es eine Begebenheit, in der sich Ähnliches abspielte. Aber in einer ganz anderen Größenordnung. Ich möchte euch jetzt an diesen Ort mitnehmen. Dieser Ort ist dunkel. Dieser Ort ist finster. Es herrscht dort eine Atmosphäre, die von Hass und Verachtung geprägt ist. Wir finden an diesem Ort all die Verzweiflung, all die Angst, all die Hoffnungslosigkeit, all die Trauer. Es ist aber nicht die Verzweiflung eines Einzelnen, sondern die der gesamten Menschheit. Die Verzweiflung, die Ängste und die Hoffnungslosigkeit der gesamten Menschheit von damals, von heute und von morgen versammelt an einem Ort. Wir finden auch dort den, der immer wieder mit dem Finger auf uns zeigt. Der, der sagt, wir sind schuldig. Der, der sagt, wir sind nichts wert. Der, der sagt, es ist vorbei. Der, der sagt, wir haben keine Zukunft mehr. Und es scheint so, als wäre das ein Ort, an dem das Böse die Überhand hat. Ein Ort, an dem nichts Gutes ist. Es scheint ein Ort des Scheiterns zu sein. Ein Ort, an dem kein Leben ist. Aber es hatte einen Grund, warum all das Negative ausgerechnet an diesem Tag und an diesem Ort anwesend war, an einem Ort. Mitten in dieser Dunkelheit hören wir eine Stimme, die einen Kontrast zu der Atmosphäre an diesem Ort bildete. Es war eine Stimme, die mitten im Hass Worte der Liebe aussprach. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 850 Jahre vorher warf Elisa diesen Zweig in das Wasser und sein Student konnte seine verzweifelte Situation hinter sich lassen. 850 Jahre nach dieser Begebenheit erleben wir wieder eine ausweglose Situation, aber wir sehen hier an diesem Ort keinen kleinen Zweig, sondern ein Kreuz. Ein Kreuz, an dem der Vater seinen einzigen Sohn für uns hingab, damit wir heute das Leben, das haben können, was unerreichbar und verloren war. Das ewige Leben. Wir haben wieder Hoffnung. Wir haben wieder Liebe. Wir dürfen leben, weil Jesus den Tod besiegt hat. Halleluja. Der Feind ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Die Schuld ist beglichen. Aber hast du schon deine Arbeit getan? Hast du diesen Segen für dich angenommen? Oder stehst du noch da und beobachtest die schwimmende Axt? Jesus sagt, ich habe diese Welt überwunden. An welcher Stelle bist du? Stehst du kurz davor, eine wichtige Entscheidung zu treffen? Dann nimm Jesus mit, von Beginn an. Bist du schon an einer Stelle, an der etwas schiefgelaufen ist? Dann geh dorthin zurück, wo du falsch abgebogen bist. Geh an den Punkt, an dem du gedanklich falsch abgebogen bist. Geh zu der Person, zu der du vielleicht etwas gesagt hast, was du nicht sagen solltest. Bitte Gott um seine Gnade. Gott wird sich dir erbarmen. Das Kreuz ist der Ort, an dem du immer wieder zurückkehren darfst. Es ist der Ort, an dem du alles abladen darfst. All deine Lasten. Du musst sie nicht mehr tragen. Jesus hat alles bezahlt. Ein für alle Mal. Die stärkste Kraft an diesem so dunklen Ort war, ist und wird immer Jesus Christus sein. Nichts, was du dorthin bringst, kann größer sein als seine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Keine Schuld, die du dorthin bringst, kann stärker sein als die Gnade von Jesus. Wenn Gott, ohne dass wir ihn jemals gefragt haben, uns seinen einzigen Sohn gibt, denkst du, er bleibt untätig, wenn du ihn direkt um etwas bittest? Denkst du, es lässt ihn kalt, wenn du in deiner Verzweiflung zu ihm schreist? Egal, wie oft der Feind uns auf den Boden wirft, wir stehen wieder auf. Wir bleiben nicht zurück. Wir richten uns auf und wir kämpfen uns zurück. Und warum? Weil wir einen Gott anbeten, der uns seine Hand reicht. Wir haben einen Gott, der uns wieder hochzieht und uns aufrichtet. Er klopft uns den Staub von unseren Schultern, er trocknet unsere Tränen und er gibt uns unser Selbstbewusstsein zurück. Ich weiß nicht, in welcher Situation du jetzt gerade bist, aber vertraue auf diese Worte. Gott wird dich wieder aufrichten. Wir haben einen Gott, der uns nicht zurücklässt, sondern uns immer wieder nach vorne holt. Und nicht nur das, er festigt uns. In ihm sind wir fest verwurzelt. Der Sturm lässt uns wanken, aber er wird uns nicht umknicken. Amen. Und wie ich zu Beginn sagte, es ist tatsächlich nicht leicht, ein Christ zu sein. Aber was ich mit meinem Gott immer wieder erleben durfte, besonders in den Momenten, in denen ich keinen Ausweg mehr gesehen habe. Diese Erlebnisse machen das Leben eines Christen lebenswert. Diese Erlebnisse machen mein Leben lebenswert. Und ich möchte dieses Leben mit all seinen Höhen und Tiefen gegen nichts auf einen Plan hatte und auch weiterhin hat. Ein Plan, der gut ist. Ein Plan, der gut für mich ist. Ein Plan, der gut für dich ist. Ich weiß, dass ich in der Ewigkeit weiterleben werde. Diese Zuversicht habe ich in Christus. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Treffe heute deine Entscheidung. Lade Jesus ein in dein Leben. Sichere dir das ewige Leben. Du wirst es niemals bereuen. Lass uns kurz aufstehen und ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir für diese Botschaft, die du uns heute gegeben hast, Herr. Herr, du siehst jetzt die Herzen, Herr. Du hast zu jedem Einzelnen gesprochen, Herr, und du siehst, wo jeder Einzelne ist. Du bist ein Gott, der jeden abholt, Herr, egal wo wir uns gerade befinden, Herr. Und dafür bin ich dir so sehr dankbar, Herr, weil ich habe schon so oft in meinem Leben davon profitiert, dass du mich, wenn ich verloren gegangen bin, immer wieder abgeholt hast, Herr. Und du tust das heute noch, Herr. Du tust das heute noch im Leben deiner Kinder hier, Herr. Herr, wir wollen uns neu nach dir ausrichten, Vater. Wir wollen diese Prinzipien neu in unser Herz aufnehmen, Vater. Wir wollen nicht nur in schlechten Zeiten nach dir rufen, Herr. Wir wollen auch in guten Zeiten eine Beziehung zu dir haben, Vater. Herr, deshalb laden wir dich ein, jetzt in unser Herz zu kommen, Vater. Auch wenn wir gerade nichts brauchen, Herr. Auch wenn wir gerade keine Not erleben, Herr. Sei du trotzdem bei uns, Vater. Herr, und wenn du uns zeigst, dass wir umkehren müssen, dann wollen wir dir gehorchen, Herr. Dann wollen wir auf dich hören, Herr, und an den Punkt zurückkommen, wo wir alles ablegen können, Vater. Wir müssen nicht lange nach diesem Ort suchen, Herr. Denn es ist auf einem Hügel und da ist dein Kreuz zu sehen, Herr. Da dürfen wir hinkommen und alles abladen, Vater. All unsere Schuld, all unsere Sünden, all die Verurteilung, die wir erleben, all unsere Sorgen, all unsere Lasten, alles legen wir an diesem Kreuz ab, Herr. Wir können das machen, weil du alles auf dich geladen hast, Herr, und du hast diese Lasten bereits getragen, Herr. Und dafür danke ich dir, Herr. Und Herr, wir wollen es auch nicht versäumen, unsere Arbeit zu machen, Herr. Herr, wenn wir es bisher verpasst haben, an der richtigen Stelle unsere Arbeit zu tun, Herr, dann zeig es uns, Herr. Wir möchten es wieder richtig machen, Herr. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht verurteilst und uns wegschmeißt, sondern dass du uns trotzdem weiter benutzt, Herr. Du bist ein guter Lehrer, dafür danke ich dir, Herr. Vater, wir legen jetzt alles in deine Hände, Herr. Wir lehnen uns zurück, wie wir heute in diesem Lied gehört haben, Herr. Wir lehnen uns zurück in deiner Liebe. Wir lehnen uns zurück in deiner Gegenwart. Wir legen alles ab. Und heute am Kreuz beginnen wir neu. Und ich danke dir vom ganzen Herzen für diese Möglichkeit. Herr, begleite deine Kinder jetzt bei diesem Prozess, Herr. Es ist nichts von einem Tag auf den anderen gemacht. Aber du wirst begleiten, Vater. Und du wirst leiden. Und wenn wir Schmerzen spüren, dann bist du da, um uns zu trösten, Herr. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen bitte ich dich an. Amen.